wie so ein Monatsrückblick für den Juni. Und Mirko und ich, erstmal hallo Mirko.
Moin.
Haben gerade festgestellt, ja, wir können so viel Zinsen sagen, Zinserwartungen. Geopolitisch gibt es einiges zu sagen und danach gibt es viele kleine Puzzleteile, die insgesamt vielleicht ein großes Bild ergeben, aber wir haben nicht so wirklich die Banger-Nachricht gefunden, auf die jetzt alle gewartet haben, die ihr wahrscheinlich eh schon gesehen hattet.
Gewartet nicht, also es gab ja noch Iran-Israel-Krise, ja, das vergisst man dann direkt schon wieder. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Themen teilweise an einem vorbeifliegen und wie wenig Spuren sie am Markt hinterlassen, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Gerade auch Bitcoin als Krisenreservewährung hat sich jetzt etabliert, weil man sagen muss, ja insgesamt, du hast schon angesagt, geopolitische Krisen, die wir wirklich haben, Kriege, die mit extremer Wucht geführt wurden, wo der Kurs, ja, man hat gehört, es wurde jetzt bombardiert im Iran, da ging erstmal der Kurs natürlich nach unten, aber hat sich unglaublich schnell wieder gefangen, was mich sehr, sehr verwundert hat. Aber da kommen wir nachher dazu. Als erstes sprechen wir mal grundsätzlich natürlich über die Zinsen, weil wie immer, ihr wisst ja, Zinsen ist ein Grund dafür, ob viel oder wenig Geld am Markt verfügbar ist. Und da schauen wir uns natürlich wie immer erstmal den amerikanischen Markt an. Da gibt es ja bei der CMI, das ist also eine Future- und Optionsbörse, wo man eben sagen kann, ich kaufe mir für gewisse Zinsszenarien gewisse Produkte, dass ich davon profitiere. Daran kann man also ganz gut die Meinung von großen institutionellen Anlegern ansehen. Das ist keine Meinungsumfrage, sondern die legen wirklich Geld da drauf, um dieser Meinung Gewicht zu verleihen und davon hoffentlich auch für sich selber Profit zu erwirtschaften. Ich habe jetzt gerade mal die Tabelle aufgerufen. Hier sieht man ja ganz gut, 30.07., ja gut, das ist jetzt gewesen, aber für die nächste... Nee,
es kommt jetzt, 30.07. kommt.
Ja. Ja, Verzeihung, für die nächste, die jetzt kommen wird, geht der Markt ganz stark davon aus, von mit 78,8%, es bleibt, aber danach tut sich was, Mirko.
Ja, danach tut sich was. Ich meine, das spiegelt jetzt auch ein bisschen die Meinung der Fed wieder. Wir hatten bei der letzten Zinssitzung ja auch wieder die Dotplots. Das heißt, die Voraussage oder die Vorausschau der Fed-Mitglieder, wie sieht die FOMC, das Meeting Board, quasi die nächsten Zinsschritte. Und es wurde zumindest mal ein bisschen in Aussicht gestellt, dass dieses Jahr 2 bis 3 Zinsschritte vielleicht dann doch kommen könnten. Aber Jerome Powell hat ganz klar auch wieder, wie immer, gesagt, Leute, wait and see, durchatmen. Wir hatten gestern wieder Jerome Powell, auch da wieder wait and see. Wir hören immer das Gleiche und das ist auch der richtige Ansatz. Man muss halt abwarten, weil die Fed tatsächlich immer noch auch erwartet, dass der Handelskrieg, über den wir gleich auch nochmal sprechen, weil da wichtige Deadlines jetzt sind, Auswirkungen haben wird. Ja, und ich meine, rein rechnerisch, rein von dem, was ich auch in meinem Wirtschaftsstudium gelernt habe, das muss einen Effekt haben. Aber wir wissen, so ein Warenkorb besteht aus vielen Komponenten und wenn man die wichtigsten im Griff hat, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber ja, wait and see.
Aber wir sehen dann schon zumindest, dass für Mitte September die Marktmeinung von über 50% ist, zu sagen, da könnten 0,25% Zins wegschmelzen in den USA und da bereits die nächste Zinssitzung am 29.10. könnten vielleicht immerhin mit fast 60%, geht der Markt davon aus, wir nochmal 0,25% verlieren. Und gegen die letzten 10.12. vielleicht sogar nochmal. Also es werden die 3 Sitzungen, und mal anders kriegen sie es timelich ja nicht hin, um die 3 Dinge nochmal durchzuboxen. Also die erste, da nimmt der Markt relativ viel Wahrscheinlichkeit an und danach, naja, eventuell mal gucken. Und danach merkt man schon, ist aber auch nicht mehr so viel los. Ist ja auch klar, je weiter in die Zukunft, je schwieriger ist natürlich auch eine Prognose. Deswegen umso interessanter, dass die nächste anstehende mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit angesehen wird.
Ja, ich nehme auf jeden Fall nochmal kurz Bezug auf die EZB, das hatten wir im Vorgespräch, die hat ja gesenkt wieder und da sieht man auch mal, wie die Welt sich auch gerade verteilt, ja, während China und Europa eigentlich schon sehr offensiv sind, was die Zinspolitik angeht, also Europa weniger noch als China, die ballern ja wirklich komplett den Geldhahn raus, aber man sieht eben auch, was passiert, wenn nicht alle Parteien an einem Strang ziehen und nicht alle gleichzeitig den Liquiditätshahn öffnen, dann wird der Markt eben nicht in der vollen Umfänglichkeit davon profitieren, wie wir es zum Beispiel bei Corona, bei der Pandemie gesehen haben, wo wir eine sehr, sehr große Liquiditätsschwemme haben. Ich habe auch vorhin schon beim Vorgespräch gesagt, ihr dürft nicht unterschätzen, dass Liquidität ein sehr wichtiger Faktor ist. Ja, es ist nicht der Faktor, der alles löst, aber der letztlich dafür sorgt, dass Kurse stark steigen. Und wenn alle Faktoren, da gibt es vielleicht 10, 11 Möglichkeiten, wie man Liquidität wirklich in die Märkte bekommt. Es ist eben nicht nur das Zinssenken, es ist nicht nur das Gelddrucken, auch die Bilanz der Fed ist hier wichtig und andere Punkte. In der Summe ergibt das dann auch den Nährstoff, den Nährboden für einen richtigen Bullrun. Ja, also wir sind ja in einem Bullenmarkt, das ist ja das Perverse an all dem Ganzen, was wir gerade erleben, bei der Verarbeitung von Krisen und all dem, was passiert. Wir sind in einem Bullenmarkt. Aber in einem Bullenmarkt wirklich mit gebremstem Schaum, mit gebremster Euphorie, weil es eben noch Gefahren gibt. Und da gibt es halt Leute, die natürlich sagen, hey, Es gibt eine Lösung für all das, nämlich eine richtige Krise, vielleicht eine Rezession, die dann letztlich alle Hebel in Bewegung setzt bei mehr Marktteilnehmern und dann eben vor allem allen voran die USA. Und darauf warten die Leute jetzt. Ja, wenn es so jetzt ist, wie wir es gerade gesehen haben in der Grafik, dann sage ich dir, haben wir noch ein bisschen langgezogenen Bullenmarkt, ich sage schon Bärenmarkt, aber dann fehlt eben wahrscheinlich dieses Euphorische und das ist so dieser Liquiditätspush, sage ich mal, den wir noch bräuchten. Wir dürfen uns aber nicht beschweren. Wir hatten gerade schon mal gesagt, wir sind bei 107.000 bei Bitcoin, gerade wenn wir aufnehmen. Uns geht's doch nicht so verkehrt, auch wenn Euro-Dollar ein bisschen schwächer ist. So, sorry, genau ein bisschen weit ausgeholt. Die Themen arbeiten wir jetzt nach und nach.
Passt, aber genau diese Euro-Dollar-Schwäche, die spüren wir natürlich, wenn wir uns in Euro unseren Bitcoin-Kurs anschauen. Hört man immer wieder, wow, neue Hochstände, wir sind ganz toll oben drüber, alles gut. Und wenn man sich halt seinen Dollar bereinigt, also in Euro seinen Bitcoin-Preis anschaut, dann ist man da wahrscheinlich ein bisschen gedämpftere Euphorie. Ich persönlich muss sagen, lieber habe ich einen hohen Bitcoin und Dollar macht uns halt den Preis in Euro ein bisschen kaputt, als dass der Bitcoin fällt, aber wir hohe Wunder einen stärkeren Dollar hätten und einen stärkeren Dollar und deswegen der Preis in Euro des Bitcoins für uns positiv ist. Denn so ist insgesamt die Idee hinter Bitcoin, die mit Geld hinterlegt wird von dem breiten Markt und eben nicht der Dollar. Und beim Dollar müssen wir jetzt auch noch kurz drüber sprechen, wenn nämlich wirklich die Zinsen, wie vorher angezeigt, in diesem Jahr noch dreimal fallen sollten, ist natürlich auch die Frage, wie könnte sich das auf den Dollarpreis auswirken? Denn bisher ist es natürlich so, wenn der Dollar noch im breiten Markt, in Anführungszeichen, noch Zinsen abwirft, ja, man weiß zwar, wenn ich in Dollar eine Anleihe kaufe, dort habe ich höhere Zinsen aktuell noch als der Rest der Welt, kann man fast sagen. Und deswegen wird momentan noch Währung X gegen Dollar getauscht. Ja, deswegen gibt es noch eine Nachfrage am Dollar. Wenn die aber vom Zins auch runterkommen, wird es natürlich spannend werden, was dann mit dem Dollar gegen Yen, gegen Euro, gegen wen auch immer passieren wird und wie stark sich das ebenfalls dann auf unseren Euro-Bitcoin-Preis auswirken wird. Also die Vermutung ist durchaus da, dass dann vielleicht der Preis noch stärker in die Räder kommen kann. Hat aber auch wieder mit dem Handelskrieg zu tun. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum es Nachfrage nach einer Währung gibt. Eine ist ganz klar, eine Zinsdifferenz zu einem anderen Markt und dann kannst du erst zu einem Trade kommen, wo man sagt, ich kaufe mir dort den besseren Zins ein, aber vielleicht trauen sich das manche auch bald gar nicht mehr so, weil die Frage ist auch, ja, Schuldenkrise. Man hört ja, Elon Musk und Elon Trump sind sich selber nicht mehr so ganz einig. Da gab es ja wirklich ein heißes Gefecht, als der Herr Merz beim Trump saß, hat er nebenher unter dem Tisch noch mit dem Elon Musk, True Social, also etwas sich ausgetauscht mit ihm, sagen wir es mal so. Und die waren sich nicht ganz einig. Plötzlich hat man das Gefühl, dass Elon mal verstanden hat, der möchte noch mehr Schulden machen und hauptsächlich damit die Superreichen unterstützen. Dafür auf der anderen Seite, was im Elon Musk wahrscheinlich nicht ganz so wichtig ist, die ganze Geschichte mit Unterstützung, erstens Marken, Unterstützung, Sozialleistungen und vor allem Gesundheitsmarkt komplett streichen. Und das hat dann für Furore erstmal gesorgt.
Ja, wir haben heute, glaube ich, das Talent dafür, dass wir beide sehr ausschwänglich reden, sodass man gar nicht auf das reagieren kann, was du noch gesagt hast. Ich weiß also jetzt gar nicht.
Das ist was Neues, hatten wir noch nie bei uns.
Ja, ich weiß nicht gar nicht, ob ich auf den schwachen Dollar noch eingehen soll.
Mach.
Nee, ich glaube, wir können uns das mit den ganzen Themen jetzt noch ein bisschen erarbeiten. Also ich finde es spannend zu sehen, dass halt man, wenn man wirklich rein geldpolitische Mechanismen sich anschaut, dass die gar nicht 100% durchwirken, weil wir auch in einem Markt sind, wo eben auch geopolitische Entscheidungen eine Rolle spielen und eben auch der Stand gegenüber der USA, gegenüber der US-Regierung aktuell. Spannend übrigens, letztes Jahr gab es ja schon mal Zinssenkungen. Die haben am langen Ende aber bei den Anleihen dafür gesorgt, dass sie sogar steigen, die Renditen. Das ist einfach, also irgendwie passte das gar nicht so richtig zusammen. Und wir haben auch gesehen,
langes Ende heißt, wenn jemand für lange Zeit das Geld verliehen hat, obwohl die Zinsen gesenkt wurden, war für den langen Zeitraum der Zinssatz plötzlich trotzdem wieder teurer, weil der Markt sich zwar an diesen Fed-Zinsen irgendwo orientieren kann, aber der Markt halt eine andere Meinung ist und man sich eben, wenn man Geld leihen möchte, zu dem Zins, den man eigentlich hofft, zahlen zu können, keinen Zins kriegt oder kein Geld bekommt, dann muss man nur Schnaps oben drauflegen. Und deswegen gibt es immer langes Ende, kurzes Ende. So, dann haben wir auch das Thema.
Also was ich einfach damit zusammenfassend sagen will, man sieht einfach, wie verrückt dieses Jahr 2025 ist, auch schon das letzte Jahr, wie verrückt der Markt mit Krisen umgeht und wie viel man eigentlich jetzt tatsächlich lernen kann über geldpolitische Entscheidungen, wie geopolitische Entscheidungen sich auf die Märkte einwirken. Und ich meine, das ist letztlich unsere Aufgabe hier. Wir können euch nicht prognostizieren, wo die Reise hingeht, weil wir kennen die Zukunft nicht. Aber wir können euch erklären, warum, wie, was funktioniert. Nur dann gibt es eine unbekannte Komponente und die ist halt eben Donald Trump. Und dann versuche ich jetzt mal die Kurve wieder zu bekommen, auch zu dem Beef zwischen den beiden. Jetzt ist das irgendwie eskaliert, weil... Also es gab irgendwelche Gründe, ja, die werden wir wahrscheinlich sowieso nie erfahren. Und das Thema Schuldenkrise scheint aber für Elon Musk auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Verstehe ich auch. wenn er was von Bitcoin, glaube ich, verstanden hat, mit der Begrenztheit des Geldes gehen auch Chancen einher. Jetzt war Bitcoin natürlich in dem Zusammenhang gar kein Thema, aber man sieht eben diese Schuldenthematik und immer größere Schulden, die wurden nicht nur von Moody's abgestraft, dass jetzt einfach ein schlechtes Ranking auch für neue Geldaufnahmen für die USA vorherrscht, sondern wurde auch von der Bevölkerung immer mehr jetzt wahrgenommen und von Elon Musk vor allem gepusht. Das ist super spannend, weil schon lange keiner mehr über Schuldenprobleme geredet hat. In Deutschland, wissen wir, haben wir auch welche. Trotzdem wird mehr Geld rausgegeben. Und in den USA passiert gerade genau das Gleiche. Elon Musk will dagegen vorgehen. Vielleicht gibt es noch eine dritte Partei durch ihn. Alles Spekulationen, die sich für mich jetzt gerade auf dem Markt gar nicht stark auswirken. Aber es ist spannend, dass, glaube ich, dieses Spiel mit den Schulden halt eben nicht für immer läuft. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt nicht in einer Phase sind, wo wir vor dem Kollaps des Weltsystems stehen, nämlich den ganzen schuldenbasierten Kapitalismus. Ich glaube, wir stehen einfach an einem Punkt, wo man sich das erstmal Fragen stellt, ja, wie will man es eigentlich am Ende bewerkstelligen? Und ich sage dir ehrlich, wenn dann am Ende so ein begrenztes Asset wie Bitcoin wieder ins Gespräch kommt, dann ist das, glaube ich, die größte Chance, die wir uns jetzt zumindest mal in Bezug auf Krypto, auf die wir uns in Bezug auf Krypto freuen könnten. Aber auch da, gut Ding will Weile haben. Stichwort Bitcoin-Reserve, sprechen wir gleich nochmal drüber.
Und die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass eigentlich kein Fiat-Geldsystem für die Ewigkeit gebaut war. Die haben halt meistens so maximal 200 Jahre gehalten. Und dann gab es halt eine Umstrukturierung. Nennen wir es doch mal so. Andere böse Zungen würden sagen, da ist das Schneeballsystem zusammengefallen. Das wollen wir nicht sagen damit. Aber man muss halt ganz klar sagen, es muss halt immer neues Geld reinkommen, damit die alten Schulden zurückgezahlt werden können. Und die wollen auch wieder Zinsen haben. Und das bläht halt einfach auf. Letzter Ausflug noch zur Politik, zum Handelskrieg, bevor wir dann den Kryptomarkt, du hast schon angesprochen, Reserven uns anschauen, ist ganz klar 9. Juli, ne, steht vor der Tür und jetzt heißt es, okay, bis dahin muss ich also hier die EZB, die EU ganz schön hier brav buckeln, um mit Herrn Trump einig, also mit USA einig zu werden, damit da der schwelende Handelskrieg, den wir so zwar Pause-Knopf gedrückt haben, nicht wirklich eskaliert und ausbricht. Und jetzt ist natürlich nicht mehr so lang hin bis da. Das ist natürlich extrem spannend, was da draus dann wirklich werden wird, weil jetzt wird es Zeit zu agieren.
Ja, und da sind wir wieder beim Winner-Winner-Chicken-Dinner. Ich weiß nicht, wo das herkam mit dem Taco, aber es gab dann direkt in Bezug darauf schon einen Kommentar auch von Donald Trump jetzt. Ich weiß nicht, ob es gestern war oder vorgestern, am Wochenende vielleicht auch. Jedenfalls hat er gesagt, zur Deadline, was der 9. Juli angeht, wir planen nicht, die zu verlängern, aber es kann sein. So, da hält man sich also auf jeden Fall jetzt schon alles offen, dass man vielleicht diese Deadlines wieder verlängert, gerade vor allem für die Partner, die relevant sind. Relevant für Medien, relevant auch wirklich für den Handel der USA, weil der kommt ja zum Erliegen. Nehmen wir mal an, EU und USA einigen sich nicht, dann haben wir 50% Zölle, die auf einmal mit einwirken und dann wird der Handel auch zwischen USA und Europa erlahmen, wie das auch schon eben bei China passiert ist. Da gibt es ja eine Einigung, die auch auf dünnem Eis sich bewegt, ja, da ist immer wieder mal unklar, halten sich wirklich alle Parteien dran, jetzt scheint es so zu sein, aber wenn man mal sieht, die Bilanz des Handelskriegs, die ist auch irre, ja. Ja. Wir haben eigentlich schon Zölle, die in Kraft sind zum Teil, nämlich die Grundzölle. Dann haben wir Einigungen mit einer Partei, die wirklich stattgefunden hat, UK, und eine zweite, die vielleicht ist mit China und der Rest ist noch unklar. Und das jetzt seit Monaten und der Markt preist das ein mit einem S&P-Rekordstand von 6.200 Punkten.
Wahnsinn. Also ja, ich bin jetzt seit über 25 Jahren bald an der Börse beschäftigt. Nächstes Jahr sind es 25 Jahre. Davor schon 10 Jahre fast an der Börse unterwegs gewesen. Sowas hätte man sich nie denken lassen, weil das ist ein absoluter Killer für die Weltwirtschaft und dementsprechend absolut Ungewissheit. Die ganzen Produzenten wissen nicht, wie sie ihre Waren und Dienstleistungen und vor allem auch ihre Rohstoffe beziehen und wieder hergeben können. Und ja, du sagst es trotzdem. Alles gut, weil man sich, glaube ich, auch schon ein bisschen dran gewöhnt hat, dass man halt von US-Seite, wir haben ja auch von TikTok das Thema gesehen, immer wieder verlängern, jetzt doch nochmal verlängern. Jetzt kam, glaube ich, vor 2 Tagen die Meldung von Donald Trump, er ist sich sicher, eine Gruppe von sehr reichen Leuten hat da jemanden gefunden, die übernehmen TikTok. Also wird auf jeden Fall auch da spannend und man sieht halt, ob der 9. Juli jetzt steht, ob man kurzfristig was Neues draus nochmal macht und hier weitergeht damit, es bleibt definitiv spannend, aber normalerweise wird ein Markt mit solchen Ungewissheiten sehr, sehr unzufrieden agieren, sehr ängstlich agieren. Aber ich glaube, mit der Zeit, ja, wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwo dran, auch wenn es nicht unbedingt ein positives Gewöhnen ist.
Ja, man sieht aber auf jeden Fall auch, dass der Markt teilweise jetzt gerade auch im Kryptosektor, sieht man sehr deutlich, in einem Risk-Off-Modus sich trotzdem befindet. Also Risk-Off nur insofern, als dass man von den Assets, von der Asset-Klasse, die man hat, das am wenigsten risikoreiche Asset präferiert oder diejenigen, die wirklich Wachstumspotenzial noch bieten. Und da sind vor allem jetzt beim S&P die Tech-Werte, die natürlich mit trotzdem guten Zahlen daherkommen. AI ist trotzdem ein großes Thema und das ist ja auch das Spannende, dass selbst in einem wirtschaftlichen Abschwung der USA das Thema AI groß weiter verfolgt werden wird. Und das macht das gerade alles sehr schwierig. Wir haben auch für mich den Beweis in diesem Jahr fast, dass diese Liquiditätsschwemme aus der Pandemie heraus immer noch den Markt halt mit nach oben drückt und im Zweifel nach oben, weil was bleibt dir übrig? US-Staatsanleihen sind halt offensichtlich gerade nicht der Knaller und woanders sind die Zinsen nicht attraktiv, also bleibt nur noch der Finanzmarkt fast mit den normalen Risikoassets und dann nimmst du halt die, die laufen oder die, die wenigstens noch solide daherkommen und da geht man jetzt nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen in jeden Trade rein. Also ist sehr krass, total spannende Phase und trotzdem irgendwie halt saulangweilig, ne?
Du hast schon gesagt, S&P, selbst die Nvidia hat wieder in Dollar basierend fast neue oder neue Höchststände erreicht. Spüren wir nicht so, aber ja, da ist Musik drin. Jetzt lass uns aber zum Thema Sicherheit den Sprung wagen und zwar zum Reserven, so Sicherheit zur Hinterlegung von Bitcoin in Staaten, nicht unbedingt auch in Ländern, sondern sagen kann, das sind jetzt die einzelnen Puzzlestücke, das ist jetzt nicht die Killermeldung, die sofort alles nach oben treibt. Auch keiner hat gesagt, wir haben es getan, wir haben uns die Taschen jetzt mit Bitcoin voll gemacht, aber es gibt halt mehr und mehr, die ganz klar offen bekunden, sie gehen diesen Weg, sie sind am Anfang dieses Weges. Du hast davor, glaube ich, auch mal Texas ganz kurz bei mir angesprochen, dass man da halt jetzt theoretisch loslegen könnte.
Ja, also es gibt ja dieses Staatenrennen auch in den USA, also nicht nur auf US-Ebene, sondern wirklich auch auf Staatenebene hat man hier diverse Anträge in der Pipeline, um für die Staaten jeweils auch Bitcoin kaufen zu dürfen oder beziehungsweise eine Bitcoin-Reserve aufbauen zu können. Die sind verschieden gestaltet, ja. Und ohne da ins Detail zu gehen, nicht alles ist da richtig geil oder irgendwie der absolute Knaller. Und da gehen jetzt Texas auch nicht mit 500 Milliarden hin oder was und kauft Bitcoin. So, das wird nicht passieren. Aber man schafft gerade die Grundlage dafür, dass überhaupt solche Reserven aufgebaut werden können und dass überhaupt Bitcoin als Assetklasse hier auch als Reservestatus oder als möglicher Fondsstatus akzeptiert wird, dass man das wirklich aufnehmen kann. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage. Die werden gerade gebaut. Und ich sag mal, wenn auf Staatenebene der Druck halt immer größer wird, dann wird es auf der großen Ebene vielleicht eben auch noch mal leichter. Es sind aber nach wie vor Puzzlestücke. Wir sagen das echt in jedem Video. Das ist halt schon Long-Term-Play, weil hier geht es ja wirklich um einen Paradigmenwechsel. Ja, hier geht es wirklich darum zu sagen, dass ein digitales Asset wertvoller ist als vielleicht ein physisches, wenn man es jetzt mal mit Gold vergleicht, was auch den Sicherheitsstatus angeht. Und da sind wir echt noch ein Stück entfernt. Aber die Wahrscheinlichkeiten steigen von Mal zu Mal. Und mit solchen Aktionen steigen sie. Nur die Kurse explodieren deswegen nicht, weil es jetzt auch noch keine gelegten Eier sind. Ja, wenn wirklich dann die USA hingehen oder Texas hingeht und jetzt mal sagt, hier, so, ich habe jetzt für 500 Millionen gekauft. Das ist nochmal ein ganz anderes Statement. Und das sieht man auch gerade, finde ich, sehr gut, wo du gesagt hast, da kommen schon auch Leute, die kaufen. Das sind nämlich die Unternehmen. Es gibt immer mehr Treasuries bei Unternehmen. Wir hatten GameStop jetzt. Das sind natürlich alles nicht die Knallerunternehmen. Und das sind alles Unternehmen, die jetzt vom MicroStrategy, jetzt neu Strategy, profitieren wollen von dem Effekt. Metaplanet macht das quasi auf als Japan-Variante. Das funktioniert. Das funktioniert für die Aktien. Das ist super. Aber das ist halt auch noch nicht der Kick, den es wirklich braucht, um Bitcoin da auf die nächste Ebene zu hieven. Und dann sind wir auch wieder am Anfang unseres Gesprächs. Was dann noch fehlt, ist halt wirklich auch eine Geldschwemme an Liquidität und wirklich auch ein euphorischer Ansturm auf die Asset-Klasse, sage ich mal. Der ist halt nicht da und das ist auch okay, weil so baut man ein Fundament wirklich für die nächsten Hochs.
Also von USA, die einzelnen Bundesstaaten haben wir immer wieder gehört, hier gibt es Überlegungen, da ist es jetzt möglich. Aber auf der anderen Seite des Kontinents, in Kasachstan hat sich da ja auch ein bisschen was getan. Das kann man sagen, wo Kasachstan, was haben die mit zu tun? Auch dort wurden unter anderem Bitcoin-Bestände beschlagnahmt. Und auch da ist man jetzt den nächsten Schritt gegangen und überlegt sich, das Ganze in trockene Tücher zu wickeln.
Ja, genau. Auch da jetzt der Vorstoß, auch gerade was Miner angeht, ja, beschlagnahmte Miner, die Bitcoin produzieren oder die produziert haben, das könnte man noch als Staatsreserve mit aufbauen. Auch da geht es jetzt voran und dann sieht, es gibt schon Nachahmer auch auf Landesebene, auf Staatenebene. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig sagen soll. Landesebene sage ich jetzt einfach, ne? Weil ja, im Deutschen ist es ja so verwirrend, wenn wir sagen Landesebene, dann meinen wir wahrscheinlich die Bundesländer. Aber ich meine eigentlich die Nation.
Sagen wir auf Staaten. Nation. Sagen wir einfach Staaten, das ist eindeutig belegt dann
damit. Ja, weil in den USA sind die Staaten halt quasi die Bundesländer.
Bundesstaaten, ja, okay.
Also, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was hier die richtige Bezeichnung wäre. Es würde mich doch brennend interessieren. Nationalstaat. Gut, also, genau, die Puzzlestücke setzen sich da zusammen. Auch hier nichts Großes, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Aber da gerade in diesen Schwellenländern ist ja Binance relativ fleißig und schickt da seine Berater raus wie Pusteblume und versucht da auch Binance als Verwahrstelle natürlich zu platzieren, Bitcoin zu platzieren. Ist ja eigentlich ganz gut. Spannend wird, ob sie dann irgendwann noch ein paar BNB-Coins damit reinstopfen werden oder nicht. Aber mal grundsätzlich, dass Bitcoin auch in solchen Ländern mehr und mehr Anklang vielleicht finden könnte, auch positiv. Es kann ja sein, dass nicht unbedingt USA die erste Meldung rausschickt, wir haben die ersten Bitcoins in staatlicher Hand gekauft. Nicht verwahrt, weil wir sie schon hatten, sondern wirklich gekauft. Sondern es kommt woanders her. Und dann kann es auch mal so einem kleinen Wettrennen kommen, weil keiner möchte der Letzte sein.
Das kann ein Wettrennen sein, aber ich sag dir auch ehrlich, wenn die Großen nicht mitmachen, spielt keiner die Musik. Ja. Das hat man jetzt mit El Salvador gesehen. Das hat man gesehen auch auf Unternehmensebene. Ja, Tesla war der Push damals für den Bullrun auch mit. Da kam dann aber auch nichts mehr. Mhm. Weißt du, ob dann jetzt Metaplanet oder Strategy weiter ihre Bitcoin-Reserven aufbauen, das juckt keinen. Ja, das juckt natürlich den Kurs und so, das ist gar keine Frage. Das ist alles ein guter Move. Aber den Bitcoin-Kurs selber, den juckt das gar nicht mehr. Und da bauen sich eher Risiken sogar am langen Ende auf, weil man geht davon aus, es wird immer weiter gekauft. Ja, was passiert denn, wenn die nicht mehr kaufen? Was würde passieren, wenn sie verkaufen? Das sind alles dann eher schlechtere Szenarien. Man braucht große Player. Und das ist einmal das, was Krypto aus sich heraus noch gewährleisten kann in diesem Marktumfeld. Was es aber insgesamt braucht, ist einfach ein aufgeräumtes Marktumfeld ohne Krisen, mit klarem positivem Ausblick und nicht einem Statement wie Wait and see. Ja, vielleicht geht die Welt ja doch noch unter. Müssen wir mal gucken. So, das ist halt irgendwie nicht so geil.
Aber bei einem muss ich noch kurz einhaken. Ohne Krisen. Ich muss aber sagen, obwohl die Krisen dieses Jahr nicht weniger, sondern mehr wurden, hat sich der Bitcoin-Preis doch trotzdem auf Dollarbasis sehr, sehr, sehr gut gehalten.
Überragend.
Also ja. Jetzt ist halt die Frage, ab wann akzeptieren vielleicht auch größere Anleger, auch Rentenkassen, Fondsvermögensverwalter, Family Offices, mehr und mehr vielleicht auch diese Eigenschaft von Bitcoin, dass es durchaus auch jetzt bereits eine gewisse Krisensicherheit hat. Das wäre auch noch so ein Punkt. Ja, wir haben zwar ETFs, aber ich glaube auch da in den USA die ETFs sind noch nicht die großen Family Offices, die großen Vermögensverwalter drin investiert, das sind meistens immer noch, glaube ich, eher die kleineren, die investiert sind. Auch das könnte nochmal so ein kleiner Funke sein, der das Feuer weiter entfacht. Also es gibt mehrere Punkte, ich glaube, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Es gibt nicht den einen einzigen, der dann das Ganze fast zum Überlaufen oder zum Explodieren bringt, aber die Konstellation der verschiedenen Puzzleteile, die macht es natürlich aus.
Ja, es braucht natürlich immer irgendwo dann mal eine ganz Big News, ja, wie halt ein Kauf durch die USA oder jetzt ja. Kauf von Apple oder Meta oder sonst wem, irgendein großer Player, das würde schon nochmal einen Push geben können, aber Bitcoin ist auch zu groß geworden, um wirklich anfällig auch für sowas dann zu sein nach oben. Und wie gesagt, das Marktumfeld gibt es dann auch noch nicht ganz her. Das ist dann oft die Summe der Ereignisse, aber, und das ist halt eben wirklich die absolut wichtigste, der wichtigste Schluss aus dieser ganzen Geschichte, es baut sich hier wirklich sehr, sehr solide auch auf. Man darf aber auch nicht vergessen, jetzt Bitcoin in die Ecke zu schieben, krisenfest. Also der gesamte Aktienmarkt ist gerade krisenfest offensichtlich. Der Bitcoin macht nichts anderes, als dem zu folgen oder mitzulaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sieht, oh, der ist jetzt besonders stark. Aber er ist sehr stabil. Ja, also nach unten hin tatsächlich auch jetzt in der Krise wieder ein bisschen weniger nach unten ausgebrochen. Also ist schon gut. Wir sind auf dem Weg.
Du hast jetzt gerade nochmal Aktien angesprochen, da müssen wir einen ganz kurzen Schlenker zu einer Aktie machen, und zwar zu Circle, also Herausgeber unter anderem für USDC, die sind jetzt ja börsengelistet, ich habe es davor mitbekommen, die wollen in die Börse, sagt, ja, schau ich mal an, wenn es soweit ist, hätte ich vielleicht früher drauf schauen sollen, weil die sind irgendwo bei, lass mich mal gucken, irgendwo bei $83 an den Markt gekommen und waren in der Spitze dann auch mal bei 263, jetzt sind sie bei 181, alles Dollar, also insgesamt scheint auch der Aktienmarkt auf ja, kryptobasierende Produkte ziemlich neugierig zu schauen, wobei man halt sagen muss, Circle ist ein Vehikel, um den Dollar digital in die weite Welt zu tragen. Und das ist natürlich etwas, wo der amerikanische Staat jetzt auch vor kurzem ja plötzlich zugesagt hat, okay, Stablecoins sind doch nicht so pfui wie gedacht. Die haben jetzt auch so ein bisschen, was heißt Schutzstatus, zumindest wurden sie gesetzlich nicht komplett zerlegt. Und das spiegelt sich jetzt auch im Aktienkurs dieser Aktie wieder.
Ja, also gibt es viele Faktoren, die jetzt auf Circle einwirken. Ich glaube, der größte Faktor ist der Genius Act, also das ja. ganze Stablecoin-Thema, die Regulierung von Stablecoins in den USA, die nochmal verdeutlichen, was du gerade gesagt hast. Die USA setzen für die Digitalisierung ihrer Währung auf Stablecoins und nicht auf eine eigene von der Zentralbank ausgegebene digitale Währung, wie es jetzt die EZB plant. Also ein ja. ganz anderer Ansatz, ich glaube ein spannender Ansatz, weil es einen großen Vorteil bringt und den sage ich jetzt. Und das ist für mich auch der Grund, warum die Circle-Aktie so explodiert ist. Ja, also was da noch folgt an Adoption für Stablecoins, ist gigantisch. Banken, die jetzt alle gerade dabei sind, Stablecoins auszurollen, wenn der Genius Act komplett durch und unterschrieben ist. Die Goldgrube in dieser Geschichte ist, dass durch die Ausgabe und Digitalisierung des US-Dollars die Unternehmen ja die Chance haben, das natürlich auch irgendwie Umsatz mit zu generieren. Also quasi wie eine Bank, die neues Geld druckt, nämlich den digitalen Stablecoin, dass man damit irgendwas machen kann mit dem Geld. Und was soll man damit machen? Und das steht auch in diesen Gesetzen drin. Ja, man soll damit Anleihen kaufen, Staatsanleihen, am besten US-Staatsanleihen natürlich, weil ist ja auch der US-Stablecoin. Und das löst ja gleichzeitig ein Problem, was die USA gerade haben, nämlich die Nachfrage nach ihren eigenen Anleihen. Die sind eher sinkend, aber hierüber wäre man dann quasi gezwungen, das wieder zu stabilisieren. Und erinnern wir uns mal nur an Tether. Die sind einer der Top 10 Holder von US-Staatsanleihen. Und das ist der größte Stablecoin weltweit. Und wenn jetzt da noch mehr große ausrollen, dann wird das US-Dollar-Liquidität verbessern, Krypto-Liquidität verbessern und das Anleihenproblem nicht lösen, aber zumindest ein paar Pflaster draufkleben. Das ist genial. Deswegen heißt es auch Genius Act, glaube ich. Das löst mehrere Probleme gleichzeitig.
Und was man auch bei Circle, sagen muss, einerseits kommt ja von Ripple die Meldung, sie wollen einen eigenen Stablecoin. Andererseits gibt ja auch Circle bekannt, sie wollen ein eigenes Zahlungsnetzwerksystem aufbauen, vergleichbar dann mit dem Ripple Ledger, und das wird natürlich auch spannend. Also auch die stellen sich halt als Unternehmen auf und versuchen,
genau das, wird man
das, was sie haben, in den Markt zu tragen.
Richtig, das wird man aber letztlich nutzen. Das, was wirklich quasi mit als einer der ersten Stablecoins, einer der voll reguliertesten Börsen notiert, all diese Kriterien sind ja dann erfüllt für ein Zahlungsnetzwerk, was viel erfolgsversprechender sein kann, meiner Meinung nach, zumindest jetzt mal auf klassischer, vielleicht B2C-Ebene gedacht, wie es dann B2B aussieht. Da gibt es sicherlich noch andere Player, die da mitspielen. Aber das sind nicht die großen Dinge. Ich glaube, die großen Dinge sind für mich wirklich, dass mit einem Genius Act einfach nochmal viel mehr Zufluss zu den Stablecoin-Anbietern kommt. Und aktuell sind zwar viele dabei, das zu machen, aber es gibt faktisch nur USDC als regulierten Anbieter. So, gibt noch ein paar andere, aber das Geld wird dann da reinfließen und da wird Circle massiv von profitieren. Das ist das, was der Aktienkurs einpreist. Es ist viel mehr Fantasie als Realität, denn die nackten Zahlen sind bei weitem nicht gut genug, um diese Kurse jetzt zu rechtfertigen. Aber hallo, willkommen in der Welt der Fantasie. So funktionieren die Märkte. Man überlegt, was könnte die Zukunft sein? Und ich glaube,
das Stablecoin hat ein KGV von 234 beim aktuellen
Preis. Das ist brutal.
Also Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie viel Gewinn macht die Aktie, mit wie viel Jahre Gewinn müsste ich warten, um den Kurs der Aktie zu rechtfertigen. In 234 Jahren beim aktuellen Gewinn der Aktie hätte ich die Investition pro Aktie wieder drin. Das ist schon ziemlich
tough. Aber so ist es. Wachstum bestimmt die Welt. Und AI ist das eine Wachstumsding. Ich glaube, der andere Treiber ist wirklich mit auch Stablecoins und damit indirekt hoffentlich auch ein bisschen Krypto, die davon ein bisschen Glanz abbekommen. Aber das ist ein großes Ding.
Vielleicht mal ganz kurz auch zur Erklärung, warum auch zum Beispiel gedruckte Dollar, die im Ausland unterwegs sind, für die Amerikaner so wichtig sind. Gedruckte Dollar, die im Ausland als Ersatzzahlungsmittel verwendet werden, die können nicht in den USA ausgegeben werden und die erhöhen nicht die Inflation, obwohl mehr Dollar im Umlauf sind. Und wenn jetzt eben zukünftig im Ausland nicht mehr unbedingt Dollar in bar im Umlauf ist, um dort irgendwo Zahlungen zu tätigen, sondern eben digital, wenn Länder zum Beispiel sich entscheiden oder auch Staaten oder Gesellschaften an sich, das muss ja nicht mal vom Staat vorgegeben werden, ich akzeptiere auch eine USDC-Zahlung im gewissen Netzwerk und wenn diese USDC auf der anderen Seite entweder mit barem Dollar hinterlegt wurden oder mit Anleihen, wie du es gerade gesagt hast, ist das für die amerikanische Staatskasse gut, weil theoretisch ist es ein Kredit, der vielleicht sogar unverzinst ist, wenn es mit Bargeld hinterlegt ist. Und das kann für die perfekt sein. Und deswegen unterstützen sie das Ganze natürlich auch so und wollen, dass diese Stablecoins in die weite Welt getragen werden. So.
Ja.
Vielleicht jetzt mal einen vorletzten Punkt noch zu dem Thema Altcoin-ETFs. Da warten wir immer wieder drauf. Wir wissen alle, glaube ich, dass der Ethereum-ETF, der momentan so in den USA am Markt ist, ja, so mit zusammengebundenen Beinen ans Rennen gehen musste, weil er einfach keine Staking-Erträge drin hat, auch wenn die nicht gewaltig sind. Es gibt natürlich ganz andere Staking-Coins, aber nichtsdestotrotz, wenn du halt Ethereum-ETF hast und du weißt, du verlierst im Jahr mindestens 2-3%, weil die Staking-Erträge nicht reingerechnet werden, die vielleicht ein anderer bekommt, ist nicht ganz so attraktiv. Aber auch andere Coins, die halt wesentlich höhere Staking-Erträge haben, wenn da ein ETF kommt, macht man von Anfang an wahrscheinlich gleich das, was man eigentlich tun sollte, was man auch früher regulatorisch nicht tun durfte. Und da gibt es ja auch Hoffnung für dieses Jahr.
Absolut. Also das Thema Altcoin-ETFs kommt jetzt immer näher. Die Experten von Bloomberg, die ja auch damals den Bitcoin- und Ethereum-ETF gut begleitet haben mit guten Prognosen und Einschätzungen, sind da wirklich zuversichtlich. Die Chancen sind, glaube ich, 90-95%, dass es dieses Jahr passiert. Jetzt vermutet man sogar, dass es im Sommer passieren könnte, vielleicht in den nächsten Wochen sogar schon. Ich muss sagen, vom Timing wieder maximal beschissen, wie bei Ethereum damals. Aber wenigstens, und das muss man positiv sehen, mit dem richtigen Ansatz, nämlich mit Staking drin und die Tür aufschlagend damit auch, dass Ethereum den Staking-Anteil mit reinbekommt, Problem ist für mich, wir sind gerade in so einem Insti-Markt, ja. Ich bin schon der Meinung, dass mehr Institutionelle, gerade auch jetzt bei Bitcoin, sich platzieren als in einem normalen Marktumfeld, wo eher der Retail vorherrscht. Ich würde sagen, beim ETF sind es vielleicht 30-70, also 30% Institutionelle, was ich schon recht viel empfinde oder empfinden würde. Wenn die sich auch entscheiden, tatsächlich auch ein bisschen in Altcoins reinzugehen, dann könnte das schon einen kleinen Signalcharakter geben, dass man vielleicht mal wieder eine kleine Altcoin-Rally aus dem Nichts erlebt. Einfach, weil der Altcoin-Sektor damit weniger risikoreich vielleicht empfunden wird und damit in einem Marktumfeld wie jetzt man gewillt ist, okay, das Risiko ist vielleicht doch nicht so hoch, wie ich eingeschätzt habe, ich gehe dann vielleicht doch ein bisschen in Altcoins. Also ganz simpel formuliert, ja. Das wird kein Hype sein, es wird keine Explosion sein, sondern vielleicht so ein bisschen schrittweise. Das wäre ein Best Case. Worst Case wäre, es kommen die Altcoin-ETFs, wie man eigentlich jetzt auch erwarten kann, wird kein großes Interesse sein. Das Interesse ist sogar dann so niedrig, dass man enttäuscht davon ist. Und dann heißt es noch mehr Risk-Off, wenn man sich sagt, okay, niemand will diese Altcoins. Und das wäre, sag ich mal, jetzt für eine Sommer-Rally ein Sargnagel, aber glaube ich dann auch der Nagel, der die Altcoins auf den Boden schießen würde, von dem sie dann wirklich mal eine Rally erleben können. Problem ist nur, ich hatte letztens eine Grafik dazu gezeigt, wenn du 99% im Minus bist, ja, dann ist der Weg nach oben sehr weit. Bei 90% Minus musst du schon 900% steigen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, weswegen man da echt aktiv draufschauen sollte. Ich glaube, das wird ein spannender Moment für die Altcoins. Ich glaube, voll reinzugehen wäre ein Fehler. Gar nicht dabei zu sein, muss man für sich entscheiden, wenn man aktiver Trader ist.
Du hast gerade von Enttäuschung gesprochen. Man hat es ja auch beim Ethereum-ETF so ein bisschen gemerkt. Wenn es Meldungen zum Ethereum-ETF gibt, sind ja meistens, oh, wieder Abflüsse, oh, so wenig Zuflüsse. Es gab mal ein paar Tage, wo mal richtig Material reingelaufen ist. Aber in meisten Fällen, muss man sagen, ist der halt doch so vor sich hingedümpelt. Und wenn das jetzt halt rauskommt, ja, wir haben es schon gesagt, mit Staking ist die Hoffnung da, dass er besser akzeptiert wird. Aber wenn jetzt ETFs auf Solana, auf XRP, auf vielleicht Cardano, was auch mal irgendwann angesprochen wurde, kommen sollten und die auch nicht angenommen werden, ist es, wie du schon gesagt hast, glaube ich, für die Produkte an sich, vom Marktgeschehen her, von der Wahrnehmung, extrem negativ. Und ja, 99% Minus, dann macht es zwar Spaß, wenn man danach wieder 200% Plus macht, aber in realen Dollar- oder Euro-Beträgen tut es halt immer noch weh. Ja. So, jetzt kommen wir zum Schluss.
Also Prognose. Stopp. Ja. Also man muss halt fragen, wann man einsteigt. Und wir sind eh schon in einer ziemlich langen Gespräche, deswegen überziehe ich einfach weiter.
Können überziehen.
Wir haben jetzt, ich habe jetzt eine kurzfristige Prognose abgegeben, beziehungsweise Einschätzung. Ja, es kann hoch und es kann runtergehen. Tatsächlich muss man wirklich gucken, wie der Markt es aufnimmt. Aber langfristig wird sich meiner Meinung nach für den Altcoin-Markt einiges dadurch ändern. Es wird eine ganz klare 2- oder 3- Klassengesellschaft entstehen. Erste Klasse Bitcoin, das hat sich an sich jetzt schon an sich herauskristallisiert, weil Ethereum ETF so schwach ist. Ja. Durch das Staking werden die alle besser sein. Dann hast du also die zweite Klasse mit Ethereum und allen anderen Staking ETFs von wirklich, sag ich mal, Assets, die man vertreten kann. Also so ein Solana, Sui oder so, die haben ja wenigstens noch ein Momentum. Manche sind hingegen tot. So. Und dann hast du die dritte Klasse und das sind die ganz normalen Altcoins, die du nur bei Kryptobörsen kriegst. Ich sag dir, die werden noch weniger Geld abbekommen und in diesem typischen Moneyflow-Diagramm, was man früher von den Altcoin-Seasons kannte, wird das meiste eben nicht mehr unten ankommen. Und das heißt, unten wird es noch volatiler, ja, weil da nur noch Zocker sind und wenige, die aber natürlich massive Bewegungen machen können. Das heißt, noch mehr Zockerei, aber mit rauf und runter jede Chance. Und du hast in der Mitte dann aber vielleicht eine Klasse, die vielleicht wieder diversifizierbar sein könnte, ja, um das mal als Hoffnungsschimmer mitzugeben. Ich bin da noch nicht so überzeugt von, aber es ist auf jeden Fall eine komplette Änderung des Liquiditätsflusses in diesem Marktumfeld.
Aber wenn ich das jetzt noch höre, muss ich doch noch eine dumme Frage stellen. Das klingt ja so, als würdest du sagen, dezentrale Handelsplattformen, die halt Stufe 3 stark handeln, die verlieren vielleicht oder werden nicht so stark an Bedeutung gewinnen, wie es vielleicht viele hoffen würden, weil viele sich halt sagen, ich brauche gar keine Plattform, die 5.000 verschiedene Assets anbietet, ich brauche 30, 40. Hallo, Bison bietet auch nicht jedes an, es gibt gute Gründe warum. Aber ist das vielleicht so ein Punkt, dass du sagst, das ist der Fokus für der Hauptklientel des Kryptomarktes und der Rest dann wirklich die Freaks, ganz böse gesagt?
Ja, also das wird einfach genau diese, was es auch im Aktienmarkt letztlich gibt. Ja, es gibt ja dann die Wall Street Bets Aktien, sage ich jetzt mal, die kleinere Märkte, wo eben Kleinanleger auch bewegen können. Da sind die, die sich intensiv mit diesen Projekten beschäftigen. Da sind diejenigen, die zocken wollen, die da einfach mit wenig Kapital viel bewegen wollen. Und es gibt halt diese normale anlegbare Klasse. Und das ist halt für den normalen passiven Anleger dann. Ja, also es ist eine ganz klassische Entwicklung, wie sie sich auch im Aktienmarkt entwickelt hat. Und die wird dadurch absolut beschleunigt. Das macht am Ende das obere Ende natürlich wesentlich solider, wesentlich besser, meiner Meinung nach. Das untere Ende aber nur umso wilder. Weil, also wo wir uns beide sicher sind, dieses untere Ende, dieser wirklich, der Krypto-Gulag, der wird immer existieren und der wird brutaler denn je, glaube ich, dadurch.
Gulag, ob ich das in den Titel reinnehme? Ich weiß nicht, mal gucken. Also Mirko, du sagst, wir haben überzogen, wir haben uns noch nie eine gewisse Zeit gegeben und wer uns verfolgt, der weiß ja immer wieder, wir haben so ein paar Punkte, die wir ansprechen wollen, aber so ein richtiges, eindeutiges Skript. Oh Mirko, jetzt kommt die nächste spannende Frage. Ich glaube, das können wir beide nicht. Ich hoffe, euch da draußen hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst bitte einfach einen Kommentar, ein Like da, vor allem auch ein Abo, weil die meisten stolpern nur irgendwie drüber und sehen im Bild, oh Mirko oder mich, wahrscheinlich eher dich, und kommen halt rein, aber ein Abo kriegt man nicht. Schade eigentlich, das hilft ungemein unserem kleinen Kanal hier bei uns. Guckt auch bei Mirko und auch bei seiner Seite von Bitcoin2Go vorbei, da kriegt er auch immer coole Informationen. Und ich bin gespannt, ob er in einem Monat vielleicht wirklich schon über die ersten 9 ETFs mit Staking sprechen können. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Das wird einen langweiligen Kryptosommer zumindest beflügeln zwischendrin.
Denke ich auch. Wäre auf jeden Fall mal ein bisschen Leben nochmal in der Bude.
Bis dahin. Und immer dran denken, bevor du Urlaub gibst, musst du uns das Bescheid geben. Ciao.
Ciao.